Wir haben schon ein ganz trauriges Wort gehört, aber so wir uns darunter beugen, werden wir froh. In jeder Ermahnung, und das schreibt ja auch der Apostel, der die Hebräerbriefe schrieb, eine Ermahnung oder Züchtigung dünkt uns zuerst traurig. Sie tut weh, aber sie bringt eine gute Frucht, eine heilsame Frucht der Gerechtigkeit hervor. In dem Wort, das wir schon hörten, ist ja mehr drin, als wir so oberflächlich sehen und wahrnehmen. Überall da, wo der Herr etwas tut, da ist auch der Feind nicht weit entfernt. Und gerade da müssen wir auf der Hut sein. Und zwar jeder von uns. Denn einmal packt der Feind den, einmal mich, einmal dich, und so geht's dann die Reihe rund. Und wenn er alle durch hat, fängt er wieder von vorne an. Aber wenn wir das wissen, dann lassen wir das, soweit es geht, unbeachtet und versuchen, dem Herrn zu dienen und die gleichen Fehler nicht noch einmal zu tun. Wohl dem Menschen, der das begreift, was es bedeutet, die eigenen Fehler zu erkennen und sie nicht wieder zu tun. Dabei sind nicht immer ganz große Dinge im Spiel. Manchmal muss man Dinge sagen, so sie irgendwo zu Ohren kämen, von den Leuten, die man vielleicht gerade im Gedächtnis hat, dann würde man nämlich noch größeren Schaden anrichten, wie den Schaden, den man gerade erwähnen möchte. Irgendjemand schuldet dem anderen Geld und eine dritte Person sagt, von dem bekommst du das Geld in Ewigkeit nicht zurück. Und ohne sich was dabei zu denken, geht eben diese zweite Person dann zurück zur ersten und sagt, stell dir mal vor, die Schwester hat das und das gesagt. Und das war gar nicht schlecht gemeint. Ich kenne alle Leute, die da involviert sind. Die Not war nicht bei dem ersten Ausspruch. Das war unbedacht. Die Not war, dass die Person, der es sozusagen anvertraut wurde oder gesagt wurde, dass die wieder zu der anderen ging und sagt, stell dir mal vor, das und das hat jemand gesagt. Und schon kam nicht nur Rauch aus dem Schornstein, sondern auch Feuer, weil viel Wind gemacht wurde und das kam dann oben raus. Wenn wir begreifen würden, dass wir jedes Mal wirklich nur miteinander das, was wir zu besprechen haben, besprechen. Und den Rest, finished, mit dem oder der, die betroffen sind. Dann könnten wir uns sehr, sehr viel Kummer ersparen. Aber ich muss es ja selber lernen, dass wir unsere Zunge im Zaum halten, denn das ist das eigentliche Problem. Nicht die Belehrung, aber heute habe ich natürlich etwas gelesen in der Predigt Bruder Brenhams, die wir gerade übersetzen. Das hat mich getroffen. Das sagt aber, das wälzt sich jetzt auch auf die Brüder ab, die hier am Worte dienen. Da sagt Bruder Brenhim, die Gemeinde wird immer so sein wie ihr Hirte. Oh, habe ich natürlich gedacht, lieber Heiland, wenn meine Zunge feststehen könnte wie meine Zähne und meine Nase, dann würde ich sie doch gar nicht bewegen. Dann würde ich sie in Ewigkeit halten, weil ich doch weiß, wie viel Not sie bereitet. Und dann sage ich, jetzt sollen alle, ja, was ist denn los? Wenn Not ist, dann habe ich sie noch verschuldet, weil alle, die die zum Gottesdienst kommen, so ungefähr in der Richtung dessen gehen, der da vorne steht. Ja, Brüder, Bruder Russ und Bruder Schmidt, das hat mich sehr schwer getroffen. Und wenn wir dann noch die Lücken und die Fehler und die Nöte auch noch zu vertreten haben, obwohl wir einerseits unser Bestes tun, um das Wort zu bringen, und Bruder Brennen führt aus, ist der Prediger laut, ist die Gemeinde laut, wackelt der Prediger mit dem Kopf beim Singen, wacken sie alle und so weiter. Und er will sagen, manchmal haben die Leute nicht den Geist Gottes empfangen, sondern den Geist, der da vorne steht. Ja, und das widerfahre uns alle nicht. Wir möchten den Geist Gottes oder gar keinen Geist, nicht? Aber das sind manchmal so Aussprüche, die einen schon zusammenschlagen können. Und dann prüft man sich wirklich bis ins tiefste Innere hinein. Glaubt es mir, ich übersetze die Predigten ja nicht nur, sondern ich muss sie mir zu Herzen nehmen und man muss sich bei allem tatsächlich prüfen. Aber das Wort, das wir hier so ermahnend gehört haben, zielt doch darauf hin, dass wir mit Gott und miteinander gut auskommen. Und das ist manchmal nicht so leicht. Mit dem Herrn geht das noch einigermaßen. Aber jetzt kommt es. Unser Verhältnis zueinander spiegelt ja unser Verhältnis zum Herrn wider. Was wir einander tun, das tun wir doch dem Herrn, der Wohnung in uns genommen hat. Unsere Einstellung zueinander ist im Grunde genommen die Einstellung zu unserem Herrn. Ja, was dann? Wenn wir das einmal aus dieser Sicht wahrnehmen und nicht nur das, sondern ganz ernst nehmen und sagen, Herr, wenn meine Einstellung dem Bruder und der Schwester gegenüber, meine Handlungsweise, meine Denkweise und was alles dazu gehört, wenn es eigentlich dich betrifft, wo und wie stehe ich dann in deiner Gegenwart? Und ich sage euch, es wäre uns sehr schnell geholfen, wenn wir das ein wenig unter Kontrolle bekämen. Denn dann hätte Gott uns unter seiner Kontrolle. Stell dich mal vor, wenn alle, die ihrer Zunge und ihren Gedanken freien Lauf lassen, nach dem Motto, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Haben wir früher ja gesungen, als wir jung waren. Und sie lassen allem freien Lauf, lesen aber nicht, dass der Mensch von jedem unnützen Wort wird Rechenschaft ablegen müssen. Es ist eine so ernste Sache. Und ihr wisst ja, ein Bruder, der einmal auch hier vorne stand, der hat es uns ja allen verkündigt und sagte, Gott hat nicht nur mein Herz, sondern auch meine Zunge beschnitten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Man kann das mit vollem Munde sagen und das eigene Herz betrügen und die Sache ist nicht so. Also, der Herr möchte, dass wir alle vernünftig werden und dass wir miteinander zumindest so umgehen, wie Ungläubige miteinander umgehen. Ob ihr das glaubt oder nicht. Die Ungläubigen haben viel mehr Anstand im Vergleich zu den Gläubigen. Da würde einer den anderen nicht so überfahren. Sie haben ja ein gewisses Benehmen. Bei den Gläubigen ist manchmal die Not so groß, weil wir die allgemeinen Spielregeln des Lebens nicht einhalten. Und wenn Gott uns dazu hilft, dann ist uns auch darin geholfen, dass wir einfach das Irdische im irdischen Bereich lassen. Schaut mal, es ist manchmal so, dass jeder, gleich in welch einer Lage er ist, schon mit seiner Lage genug zu tun hat, wenn dann andere das noch erschweren, anstatt zu helfen. Wie soll's dann weitergehen? Nicht? Wir müssen also darauf abzielen, einander zu dienen, behilflich zu sein, den Weg mit Gott zu gehen. Und wir dürfen vor allen Dingen nichts in unserem Herzen gegen irgendjemanden aufkommen lassen. Ganz gleich, was es sein mag. Uns selbst, unter uns können wir ruhig sagen, wenn es auch Singen und Spielen betrifft. Mein Gott, gibt es denn nicht Weisheit oben im Himmel, die uns auf Erden geschenkt werden kann, um auch da Vernunft walten zu lassen, ohne dass man darüber gekränkt sein muss. Der Herr sagt doch, mangelt jemand Weisheit, der bitte Gott darum. Aber ich sag euch heute Abend was, wir sind ja so richtig unter uns und hier kann man alles sagen. Unsere Not besteht darin, dass wir immer erkennen, wo es dem anderen mangelt und nicht, wo es uns selber mangelt. Das ist die Not. Und die Bibel sagt im Jakobus tatsächlich ganz deutlich, mangelt jemand Weisheit, der bitte Gott. Ja, wenn es dir um Geld mangelt, dann weißt du genau und sagst, bitte, kannst du vielleicht mal eben helfen. Dann mangelt's, man merkt, es wird hinten leicht, so auf der rechten Seite. Und die Sache, man weiß, der Mangel ist da. Man bittet und man empfängt. Aber wo spürt man, wenn man Weisheit mangelt? Ich meine, einer hat die Brieftasche hier, es spürt, es wird leicht hier oben und schwer im Herzen. Aber wie spürt man, wo Weisheit mangelt? Ich frage euch heute Abend, Bruder Russ, Bruder Schmidt, Bruder Geidertz, ihr Brüder vorne, wir alle. Wie können wir feststellen, wann uns Weisheit mangelt? Ich habe selber vorher nicht über diesen Gedanken nachgedacht. Ich kam hier vorne, ohne im Geringsten etwas zu wissen, aber das kommt mir eben so. Wie stellst du fest, wie stelle ich fest, dass es mir an Weisheit mangelt? Jeder meint doch immer im Recht zu sein, warum auch nicht? Aber so viel Recht gibt's ja gar nicht, wie wir beanspruchen. Wann stellen wir fest, dass es uns, dass es mir an Weisheit mangelt, um überhaupt Gott darum bitten zu können? Ich habe euch ein Beispiel vorhin gegeben. Das war ein direkter Mangel an Weisheit. Wenn irgendjemand schon eine Bemerkung macht, ist das schon der erste Mangel, weil er sich einem Menschen anvertraut hat. Aber wenn man dieses dann wieder weiter sagt und der andere fährt dann aus der Haut, das ist total unweise. Wie oft haben wir durch eine Bemerkung großen Schaden gemacht, nur weil uns die Weisheit mangelte, die Sache zu überschauen, was es mit sich bringt, wenn wir das oder das sagen oder tun. Also an Weisheit mangelt es mir und uns allen. Ich glaube nicht, dass es uns an Belehrung mangelt. Nicht an der Verkündigung des Wortes. Nicht an allem, was Gott uns bereitet hat. Aber manchmal an Weisheit. Weil wir nicht schätzen können, nicht übersehen können, was Dinge mit sich bringen und ausrichten, aber jetzt im negativen Sinne, wenn man irgendetwas sagt. Wenn wir von heute an dem Herrn sagen können, mein Gott, schenke mir Weisheit. Weisheit zur eigenen Selbsteinschätzung. Weisheit und Gnade, den Bruder höher zu achten als mich selber. Weisheit, alles, was zu deines Namens Ehre getan wird, zu akzeptieren, mich darüber zu freuen, innerlich mitzugehen. Ich brauche daraus keinen Hehl zu machen. Ich kann mich über alles freuen. Spielen die Posaunen, ist es mir wohl ums Herz. Spielen instrumental, ist es mir gut in der Seele. Singen die Sänger. Dank sei Gott für jedes Lied. Und hat es ein Lied gegeben, das uns nicht zum Segen wurde, wenn wir hier mit dem Frieden Gottes im Herzen saßen und zuhörten? Es kommt wohl noch auf unsere eigene Verfassung an. Nicht immer nur auf den Text, sondern so wie es ist. Und genauso betrifft es das Spiel. Man muss das einmal sagen. Und ich meine, man sollte den wenigen Talenten singen, spielen, was immer es ist, Mut machen. Damit hebt man keinen in den Himmel. Das muss sowieso der Herr tun. Aber seht, unsere Brüder und wer immer wir sein mögen, ob wir hier das Wort verkündigen, seid einmal ehrlich, sind wir Prediger? Wenn ihr geschulte Leute hier hören würdet, dann könntet ihr stolz sein, dass solche Leute nach vorne gehen, die genau wissen, wie eine Predigt aufgebaut wird und wie sie abgebaut wird. Nur wissen sie vielleicht nicht, was Gott sagt. Aber wir sind doch nicht Leute, die nun irgendwo mitreden könnten. Es mag mit Singen, mit Spielen genauso sein. Aber darin liegen wir ja alle besser. Und so müssten wir doch die Gnade haben, wirklich alles hinzunehmen. Vor kurzem, ich sage das jetzt auf die Gefahr hin, dass es bewusst wird, wer es war. Als der letzte Besuch aus Polen hier war, unser Bruder Tadeusz Kubka, der hat hier ja einen Besuch zum ersten Mal gemacht. Und bei dem ersten Gespräch, das er mit mir führte, war er ganz entsetzt und sagte, stell dir vor, ich habe einen Bruder getroffen und er hat gleich Bemerkungen über die dienenden Brüder in der Gemeinde gemacht. Und ich war froh, dass ich saß. Und er sagte, stell dir vor, ich bin hier zum ersten Mal. Ich kenne weder den Bruder noch die dienenden Brüder. Und im ersten Gespräch gleich Bemerkungen. Ihr Lieben, ich sage das hier, auch während unser Besuch aus der DDR hier ist und wer alle hier sein mag. Wenn wir nicht die Gnade haben, zueinander und zu Gott zu stehen, dann weiß ich nicht, wie wir gemeinsam vorwärts gehen können. Anstatt, dass man einem Bruder oder Leuten, die zu Besuch kommen, doch etwas sagt, das ihnen zum Segen gereicht. Müssen wir, und wenn es mal, sogar wenn wir recht hätten, und da beziehe ich mich jetzt auf diese Bibelstelle, die wir eben gelesen haben. Hatte David das Recht, da diese Schaubrote, die nur für die Priester waren, zu essen? Was war mit ihm? Er war auf der Flucht vor Saul. Und Ahimelech, der Priester, der sagte zu ihm, als er kam und sprach, ich habe Hunger. Da sagte er zu ihm, gewöhnliches Brot habe ich nicht in meinem Hause. Ha, schön. Der Mann hat Hunger und der Gastgeber, der hohe Priester oder Priester, sagt, gewöhnliches Brot habe ich nicht in meinem Hause. Ja, aber der Magen knurrt doch. Ich habe nur geweihtes Brot. Ha, da mag der David sich schon gefreut haben. Dann esse ich heute nicht gewöhnliches Brot, heute esse ich geweihtes Brot. Ist das in Ordnung? Der Herr sagt, so war es schön. Ja, die Schriftgelehrten, wenn die da gewesen wären, die hätten es genauso gemacht wie mit den Jüngern und mit dem Kornfeld und mit den Ehren. Nur Kritik. Was hat Bruder Branham gesagt? Kritik macht die blühendste Gemeinde kaputt. Wir müssen uns wirklich einmal bewusst werden, dass unsere Worte entweder aufbauen oder zerstören. Eins von beidem, sonst nichts. Entweder wir sammeln oder wir zerstreuen. Entweder wir ziehen an einem Strang, aber bitte am gleichen Ende. Ein Strang hat ja auch zwei Enden. Viele sagen, ja, wir ziehen am gleichen Strang. Und wenn man richtig guckt, sind sie am anderen Ende. Ja, das brauchen wir nicht. Wenn am gleichen Strang, dann doch bitte auch am selben Ende. Ja? Und nicht an zwei verschiedenen Enden. Was nützt dann derselbe Strang? Überhaupt nichts. Dann gibt es ein Hin und Her. Ihr Lieben, da wäre so viel zu sagen. Gottes Wege sind manchmal sonderbar. Und da, wo wir Fehler entdecken und Kritik anmelden können, da kommt der Herr und wischt das alles vom Tisch und sagt, habt ihr nicht gelesen, als David Hunger hatte, dass er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht hätte essen dürfen. Und man liest nicht, dass Gott ihm böse war. Wisst ihr, wem Gott böse war? Nicht denen, die mal hier oder mal da in Not gerieten und vielleicht Dinge getan haben, die so ein bisschen außer der Reihe waren. Denen ist Gott überhaupt nicht böse gewesen. Aber den Kritikern, mit denen er sich nämlich gar nicht befasste, denen war er böse. Ihr Lieben, wir haben doch keine Zeit mehr zu versäumen, sondern müssen uns einander sagen lassen, dass die Liebe Gottes, die auf Golgatha offenbar geworden ist, doch in uns und durch uns alle offenbar werden muss. Manchmal trifft man auch Leute, die nicht so ganz und voll alles geoffenbart bekommen aus dem Worte Gottes. Ihr Lieben, was macht uns selig? Doch nicht eine Lehre, sondern der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben ließ. Und Paulus schreibt, der große Mann Gottes, ist jemand anderer Meinung über irgendetwas, so lasse er sich's von Gott offenbaren. Die Gemeinde des Herrn muss eine Stätte der Geborgenheit werden. Eine Stätte, in der sich jeder wohlfühlt. Aber die Gemeinde, so haben wir es oft genug gesagt, ist ja nicht das Gebäude und auch nicht die Stühle, sondern wir, die wir darauf sitzen. Das Haus Gottes ist ein lebendiges Haus. Es besteht aus lebendigen Steinen und wird zu einer heiligen Behausung Gottes im Geist auferbaut. Wozu? Um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Wie können wir geistliche Opfer darbringen, wenn wir menschlich, irdisch, fleischlich gesonnen sind und alles noch nach unserem Maßstab beurteilen? Nein, das können wir alles vergessen. Und dann geht's uns vielleicht noch so, wie es David ging. Er hat ja nicht nur das geweihte Brot gegessen. Soll ich euch sagen, was er dort in dem Hause Gottes gefunden hatte? Das Schwert des Goliath. Er fragte den Priester, hast du kein Speer oder kein Schwert? Und dann sagt er ganz stolz, hör mal, ich habe hier das Schwert des Goliath, den du erschlagen hast. Da sagt er, das gib mir mit. Und dann nahm er's und ging seines Weges. Also, sein Besuch hatte sich gelohnt. Er hat kräftig gegessen, und zwar geweihtes Brot, und hat noch das Schwert mitgenommen, das Gott ihm gegeben und das ja geweiht war, um den Feind, diesem Philister, Kopf kürzer zu machen. Seht ihr die Wege Gottes? Und was wäre mit den Kritikern geworden? Die haben doch keinen Platz im Hause Gottes. Die haben keinen Platz in der Gemeinde. Die haben noch nicht mal Platz auf offener Straße, wenn es durch ein Kornfeld geht. Wenn der Herr mit seinen Jüngern geht, soll er doch schlichten und richten, wenn was zu schlichten und zu richten ist, oder nicht? Wer anders ist denn zuständig? Wer will mich oder dich als zuständig erklären, gewisse Dinge zu beurteilen? Und man kann es manchmal so schön mit dem Finger hier so zeigen, und wenn man nicht alle Verbindungsstellen zu dieser Bibelstelle hat und die Erleuchtung durch den Geist, dann kann man selbst den Buchstaben nehmen, zuschlagen und töten. Und damit ist auch keinem geholfen. Nein, wir haben jetzt auch die Pfingsttage vor uns und die Versammlungen, wie wir es manchmal schon gesagt haben. Es liegt uns am Herzen, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und es muss möglich sein, im Hause Gottes, dass sich jeder wohl fühlt, dass keiner seufzen muss, dass keiner zu kurz kommt, sondern dass wirklich alle gesegnet sind und dann auch anderen zum Segen werden können. Ich glaube, das ist die Bedeutung des Wortes, das hier heute Abend gelesen wurde, dass der Herr die Verantwortung für alle, die in seiner Nachfolge stehen, übernommen hat. Und dann ist niemand mehr befugt, zu richten oder zu urteilen, geschweige zu verdammen, sondern einer, so steht's geschrieben, ist Gesetzgeber und einer ist Richter. Und derselbe hat doch grundsätzlich alles gesagt, was zu sagen war, und wir stehen vor ihm. Der Sabbat war ein heiliger Tag. Und die Schriftgelehrten haben ihn so heilig gemacht, dass sie dem Herrn, der Herr über den Sabbat ist, der nämlich dort angekündigt hat als Jehova und ihn eingeweiht hat, der Herr stand ja hier als Herr Jesus, es gibt ja nur einen Herrn, das sagt die Bibel, ein Herr. Und das sage ich heute Abend ganz bewusst. Wenn die Bibel in Epheser 4, Vers 3 sagt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, dann dürfen wir das auch sagen. Und wenn dieser eine Herr im Alten Testament Jehova war und im Neuen Jesus, dann ist mir das Recht. Und wer hat denn das Weizenfeld geschenkt? Wer hat gesprochen, es wird sein Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht? Etwa die Schriftgelehrten? Noch lange nicht. Der Herr, der das alles sprach, war doch jetzt dort in Menschengestalt. Und er sprach zu ihnen. Jesus antwortete ihnen, habt ihr auch davon nichts gelesen, was David getan hat, als ihn samt seinen Begleitern hungerte, wie er da ins Gotteshaus hineinging, dort die Schaubrote nahm und sie aß und auch seinen Begleitern davon gab, obgleich doch niemand außer den Priestern sie essen darf. Er schloss mit den Worten: Der Menschensohn ist Herr, auch über den Sabbat. Er ist Herr über alles, aber auch über den Sabbat. Und so blieben sie stehen, hatten ihre Antwort, aber geholfen war ihnen sicherlich nicht. Ihr Lieben, nur Menschen, die dem Herrn wirklich nachfolgen, nehmen keinen Anstoß. Ob es um den Sabbat geht, ob es um das Kornfeld geht, ob es ums Heilen oder um was es gehen mag, sie nehmen keinen Anstoß. Sie wissen, der Herr macht alles wohl. Er hat noch nie einen Fehler gemacht. Sie schicken sich in alles, sie freuen sich über alles. Sie sind einfach von Gott dazu begnadigt, zum Segen für andere zu werden. Ich muss manchmal darüber nachdenken. Das singen wir alle, vielleicht jetzt nicht so oft, aber in früheren Jahren, immer dieses eine Lied: Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine Seel ihm bringen, keine einzige Garbe sehen? Und ihr kennt ja den Chorus, wie es da heißt, ich war, wenn noch einmal, ja, dann würden wir unser Leben dem Herrn machen. Wir sind alle hier. Wir liegen nicht auf dem Sterbebett, aber wir wissen nicht, wann wir darauf liegen werden. Und dann ist doch die Frage, ja, käme ich noch einmal zurück und hätte ich noch einmal die Zeit, ja, dann wollte ich sie dem Herrn weihen. Nicht noch einmal, sondern jetzt müssen wir die Zeit dem Herrn weihen. Und das beginnt mit einer ganzen Hingabe. Wirklich, dass wir sagen können: Mein Gott, hier ist unser Leben. Ob wir mit Gläubigen oder mit Ungläubigen sprechen, nie darf von uns aus etwas entstehen, was Kummer bringt. Es muss immer der Friede Gottes sein, der unsere Herzen regiert. Was andere daraus tun, ja nun gut, das können wir nicht bestimmen. Darüber können wir nichts sagen. Aber wir wollen als Brüder und Schwestern dem Herrn zur Verfügung stehen. Und die Bibel sagt: Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist doch der Anfang der göttlichen Weisheit, um die wir bitten sollen, damit alles schön und gut zugehen kann. Aber wer hat in dieser Zeit noch Gottesfurcht? Wer hat Respekt? Irgendjemand sagte mir vor kurzem: Bruder Frank, es ist erschreckend zu sehen, dass gar kein Respekt vor dem Dienst da ist. Und ich kann nur sagen, ich persönlich, und ich glaube auch nicht, dass unsere Brüder hier irgendeinen Respekt fordern, aber das will ich euch sagen: Wenn Gottes Wort sich erfüllt, dann an den wahrhaft Gläubigen. Und das Wort Gottes sagt, die Ältesten sind doppelter Ehre würdig. Also, was jeder andere sagt, das soll uns heute doch nicht interessieren. Verbindlich für alle, die Gott angehören, ist Gottes Wort. Und wer zur Gemeinde gehört, wird das, was der Gemeinde übertragen und auferlegt ist, auch in die Tat umsetzen. Jeder von uns sollte dankbar sein für den Dienst am Wort an dieser Stätte. Und wenn unser Bruder Paulus damals sagte: Alles ist Stückwerk, unsere Erkenntnis und was alles so sein mag, wer sind dann wir? Und trotzdem können wir dankbar sein und sagen: dass Gottes Wort, auch wenn es in Schwachheit gebracht wurde, kräftig und mächtig ist in denen, die es im Glauben aufgenommen haben. Wir schauen doch nicht auf die irdische Hütte, sondern wir hören Gottes Wort von ganzem Herzen und haben eine gute Einstellung denjenigen gegenüber, die das Wort Gottes zu bringen haben. Es ist schon schlimm, wenn Fremde oder Kritiker sich betätigen, die Gläubigen, besonders die zur Gemeinde gehören, sollten alles mittragen und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ist etwas zu beanstanden? Wollen wir gern darüber sprechen? Aber dann wirklich so, dass Gott zu seinem Recht kommt. So, dass es verbindet. Ich habe noch nichts von Gott Kommendes gesehen oder gehört, das Menschen entzweien könnte, das sie gegeneinander aufbringen würde. Alles, was von Gott kommt, ist in seiner göttlichen Liebe gebettet. Und was darin gebettet ist, das habe ich vor kurzem irgendjemandem gesagt, der mir anvertraute und sagte, ich habe nicht geglaubt, dass du mich je wieder lieben könntest. Und ich sagte, mein Bruder, wenn die Liebe Gottes, die ich in meinem Herzen trage, wahrhaftig in mir ist, dann ist sie doch ewig. Dann hat sie nie begonnen und wird deshalb nie aufhören. Ist von Umständen absolut nicht abhängig. Und die Tränen liefen ihm herunter. Er hatte seine Zunge wahrlich freien Lauf gelassen über jedes Maß. Ja, was stört mich das? Die Liebe Gottes in meinem Herzen, ich sag's noch einmal, hat doch nie begonnen. Wie kann sie aufhören? In meiner Bibel steht, in 1. Korinther 13, die Liebe höret nimmer auf. Also, wir müssen uns dessen bewusst werden, dass alle, die Gott durch Christus herausgeliebt und erlöst hat, sind dazu da, um als Erlöste die Liebe Gottes wieder in die Tat umzusetzen. In dieser göttlichen Liebe ist alles enthalten, was wir benötigen. Vergebung, Verständnis, dass wir einander ertragen, ja nicht nur mit Ach und Krach, sondern mit einem wahrhaftigen Herzen und das aus voller Überzeugung. Müssten wir nicht nach so vielen Jahren Gott um einen schönen, um einen neuen Anfang für uns alle bitten? Dass wirklich die Dinge, die uns mal überrumpeln, von denen wir unverhofft überfahren werden, dass wir einfach sagen, Herr, warum soll ich mich damit beschäftigen und daran aufhalten? Wir wollen vorwärts gehen. Manchmal werden wir überfahren, wenn wir nicht wachsam sind. Aber das ist nicht das Schlimmste. Die Sache wird ja erst schlimm gemacht, wenn sie von Mund zu Mund geht und sich ausbreitet und immer weitere Kreise zieht. Und zum Schluss bist nicht nur du und ich mal überfahren worden. Zum Schluss rollen die Panzer über alles hinweg und machen alles kaputt. Wozu? Ist uns etwas Ungeschicktes unterlaufen? Bring's dem Herrn fertig. Wem nützt es, wenn darüber gesprochen wird? Ich weiß nicht, ob hier noch Gedanken waren, die gut sind. Wir haben also heute eine ganz ernste Stunde. Auch wenn ich hier vorne nicht gerade weine oder ein direkt trauriges Gesicht mache, aber in meinem Herzen bin ich trotzdem tief betrübt und daneben voll Glauben und Zuversicht. Tief betrübt, dass wir, die wir jetzt schon weiter sein sollten im Glaubensleben, manchmal an kleinen Dingen uns aufhalten und die werden dann so groß vor unseren Augen und zum Schluss können wir sie nicht mehr übergehen oder übersehen und dann erst werden sie zum Problem. Möge Gott uns wirklich Gnade schenken. Erstens, dass unsere Brüder, die hier am Wort dienen, sich wohlfühlen. Und man braucht nicht in jedem Gebet sie zu nennen. Man kann allgemein für jeden beten, aber auch für uns alle. Wichtig ist, dass wir zueinander und zu Gott in der herzlichen Verbundenheit und in der Liebe Gottes stehen. Dann ist jede Predigt gut, jeder Gesang gut, jedes Spielen gut. Die Unstimmigkeit ist nämlich nicht in der Predigt, nicht im Singen, nicht im Spielen. Die kann in uns sein. Und da muss sie behoben werden. Ihr Lieben, es ist nicht so leicht, ein gesegnetes Gotteskind zu sein. Aber eins dürfen wir sagen, wenn der Herr uns überströmend segnet, dann werden wir ein Segen füreinander sein können. Denn das ist die göttliche Verheißung. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn Gott uns so segnen kann, dass wir ein Segen für andere sind, erst dann ist wirklich offenbar geworden, dass Gott uns gesegnet hat. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann müssen wir uns einander sagen lassen, Gott segnet uns doch nicht für uns selber, damit wir uns selber zum Segen sind. Das habe ich noch nicht gehört. Gott segnet, damit wir anderen zum Segen gereichen. Gott will, dass wir einander mit der Gabe nicht uns dienen. Jeder Dienst ist dazu da, anderen zu dienen, Handreichung zu tun, Wunden zu verbinden, Wohl zu tun, wo immer es nur geht und möglich ist. Solche Leute will Gott aus uns machen. Und dazu brauchen wir eine mächtige Taufe des Heiligen Geistes. Eine Ausgießung der Kraft aus der Höhe. Der Kraft Gottes, die das in uns bewirkt, was wir nicht zu tun vermögen. Wir bleiben doch jahrelang auf der Strecke und haben dies und das zu bedauern und zu beklagen. Aber durch die Kraft Gottes wird alles anders. Alles neu. Und der Herr wird sich offenbaren können. Er braucht eine Atmosphäre, in der er sich wohlfühlt. Und ich sage euch, wenn wir als Brüder wirklich ohne eigene Beschwernis und ohne das, was uns gemeinsam vielleicht bewegen mag, dem Herrn dienen können, dann habe ich keinen Zweifel daran, sondern sage es freimütig, dass alle Dinge möglich sind. Der Glaube an Gott, der Glaube an jedes Wort und an jede Verheißung, die er gab, ist in unserem Herzen. Gott ist wahrhaftig und treu. Er steht zu seinem Wort. Der alte Lügner muss weichen. Gottes Wort ist unser Zeugnis und das ist die Wahrheit. Deshalb kann der Herr es jederzeit bestätigen. Und wir müssen mehr und mehr damit rechnen, dass er es bestätigen wird aus Gnade. Wir haben es in dem Lied vorhin ja gemeinsam gesungen von der Heilung. Aber glaubt es mir, es tut auch da ein bisschen weh. Es ist ein Schmerz, wenn man einerseits das, was Gottes Wort sagt, von Herzen glaubt und andererseits sehen muss und miterleben muss, wie all diese Dinge nicht in Erfüllung gehen, sondern dass wir zaghaft daneben stehen, dann schmerzt es uns auch. Also, wir werden mit allem, was in uns ist, dem Herrn vertrauen. Guten Willens sein, alles, was nur in unserer Kraft steht, zu tun, um die Einheit im Geiste zu bewahren. Das Gebot der göttlichen Liebe nicht zu verletzen, sondern einander zum Segen zu werden, nach dem Maße, wie Gott uns gesegnet hat. Dass man eines Tages, ob sagen oder denken, sehen oder hören könnte, das sind die Gesegneten des Herrn. Dass es uns so gehen würde, wie damals, als Isaak Jakob segnete. Dass er sagen konnte, wen Gott gesegnet hat, der ist gesegnet. Und das möge Gott uns allen wirklich aus Gnaden schenken. Sehnt ihr euch nicht alle nach einer kurzen Zeit vor der Wiederkunft des Herrn, in der sich jeder über jeden freut, in der jeder mit jedem wirklich in einer innigen Verbundenheit ist. Ich sehne mich danach. Es muss so werden. Alles andere trifft auf die Ungläubigen zu, auf diejenigen, die das Wort Gottes für diese Zeit nicht angenommen haben. Da mag alles sich niederschlagen mit dem Abfall und mit dem Ungehorsam und mit allem, was da sein soll. Im Hause Gottes gilt das Wort für die Gemeinde. Und das Wort der göttlichen Verheißung lautet, ich werde alles wieder erstatten. Alles in den rechten Stand zurückbringen. Und die Zeit musste kommen, wo alles Stückwerk aufhört und das Vollkommene sich Bahn brechen kann. Nach der vollkommenen Offenbarung des Wortes Gottes muss die vollkommene Offenbarwerdung der Kraft Gottes uns allen aus Gnaden zuteil werden. Der Herr ist treu. Seid nicht verzagt. Habt guten Mut. Solange der Herr noch mit uns redet, meint, er ist gut mit uns. Keiner von uns ist fehlerlos, aber jeder von uns ist sündlos durch das Opfer, das am Kreuz auf Golgatha gebracht wurde. Da sagt Bruder Brenham auf einer Stelle, ihr könnt nicht gerettet und verloren zugleich sein. Entweder seid ihr gerettet oder ihr seid's nicht. Und wir glauben, dass wir aus Gnaden gerettet worden sind durch das Blut des Lammes. Und wir schauen auf den Herrn, unseren Erlöser, und bitten ihn, uns gnädig zu sein und uns aus dem Reichtum seiner Gnade zu segnen. Wollen wir uns dem Herrn weihen und sagen, o Gott, nimm alle Kritik, nimm alles, was Unfrieden stiftet, Unsegen mit sich bringt, was zerstörend wirkt, nimm es von uns. Schließe meinen Mund. So haben die Gläubigen mit Gottesfurcht gebeten, wenn ich etwas sagen sollte, das anderen zum Unsegen gereichen würde. Wenn das alles mit uns und mit allen, die vor Gott bestehen wollen, doch bald sein könnte. Ich glaube, wir würden dem Herrn schon danken. Im Glauben können wir es tun, denn er ist treu. Er kennt unser Herz, er kennt unser Verlangen und wir möchten, dass er zu seinem Recht mit uns allen aus Gnaden kommt. Und wir glauben, dass es geschehen wird. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn noch danken. Deine Lektion, die du uns heute Abend gabst. Du hast uns gelehrt, als Jünger dir zu folgen, auf dich zu schauen, nicht als Beobachter hinterher zu gehen, um zu beurteilen, was sie tun, und sei's am Sabbat oder im Kornfeld oder hier oder dort, sondern alles links und rechts stehen lassen, um dir zu folgen, auf deine gesegneten Hände zu schauen, was du tust, auf deinen Mund, was du redest, in deine Augen, mit denen du uns leiten möchtest, durch deinen Geist, um abzulesen, was du von uns getan haben möchtest, wie die Magd auf ihre Herrin schaut. Ach Herr, du hast uns weiter belehrt, dass wir ein Volk von Königen und Priestern sind. Einmal fern von dir, ausgeschlossen vom Bunde und von allen Segnungen und nun nahegebracht. In deinem Hause dürfen wir sein, zu deiner Gemeinde gehören, geliebter Herr. Mach es uns groß, dass da, wo du uns Brot zubereitest, die Stätte geweiht ist, das Brot geweiht ist, das Volk geweiht ist und dass da selbst wir das Schwert finden, womit der Feind besiegt wurde. Ach Gott, wie wunderbar sind deine Gedanken, wie herrlich dein Wort. Und wir danken dir, dass du es neu auf den Leuchter gestellt hast. Nicht damit wir es nur als Gedächtnis betrachten, sondern anwenden und den Feind neu schlagen, der schon besiegt ist und der sich immer wieder breit machen möchte. Geliebter Herr, wir sehnen uns danach, im Glauben deine Rechte erhöht zu sehen und zu erleben, dass sie den Sieg behält. Halleluja. Dank, Preis, Ruhm und Ehre sei dir. Schenke mir Gnade, schenke mir Weisheit im Umgang mit meinen Brüdern, geliebter Herr. Ich bitte es von ganzem Herzen. Mögen sie sich wohlfühlen in meiner Gegenwart. Mögen ihnen meine Worte zum Segen gereichen. Und wenn du Gnade schenkst, mein Benehmen und mein Tun. Herr, möge doch endlich offenbar werden und das in der Tat dass du in uns Wohnung genommen hast. Ehre, Preis und Ruhm sei dir. Amen.